Entscheide nur eins, das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und einer neuen Zeitlupe. Servus, Jonas.
Hallo, Sascha.
Ja, schon gespannt auf die für dich natürlich besondere Zeitlupe heute.
Ich sag mal so, ist eins der schönsten Spiele, was wahrscheinlich je gespielt wurde. Also ganz, ganz neutral betrachtet, natürlich.
Ja.
Also ich freue mich schon sehr.
So, ob dem wirklich so ist, das klären wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine gewisse subjektive Sicht der Dinge. Und wenn ihr den Folgentitel noch nicht gelesen habt aber wisst, für welche Vereine unsere Herzen denn so schlagen, dann könnt ihr ahnen, dass es möglicherweise um ein Spiel der gelben Borussia geht. Und in der Zeitlupe schauen wir uns ja immer Spiele, bedeutende Spiele der Vergangenheit nochmal an und schauen da aus heutiger Sicht nochmal drauf. Keine Taktikanalyse, sondern eher so der Abgleich von, ja, damals versus Realität. Und heute geht es tatsächlich um das Champions League-Finale 97 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin am 28. Mai 1997. Ja, und leider im Olympiastadion in München.
Ich wollte gerade sagen, sind ja sogar beide unsere Mannschaften mehr oder weniger beteiligt. Also die Kirsche oben auf der Sahne war ja, dass es tatsächlich in München stattgefunden hat.
Ja, ich muss sagen, also in der Rückschau jetzt, damals war ich noch zu jung, um da irgendwie groß, dass mich das geärgert hätte, weil ja, im Endeffekt war es ja so, dass eure Glanzzeit so Mitte der 90er, da war ich einfach noch zu jung, um das irgendwie wirklich bewusst so mitzukriegen. Deswegen hatte ich da keine schlechten Gefühle, dass es ausgerechnet im Olympiastadion damals war. Naja.
Nee, ich tatsächlich auch nicht, weil so, was du eben schon gesagt hast, so diese große Rivalität war ja da eigentlich zumindest für mich noch gar nicht so gegeben.
Ja, also das hat man alles so im Nachhinein, glaube ich, alles so mitbekommen und wie das so war mit Wachablösungen Mitte der 90er eigentlich. Und ja, in vielerlei Hinsicht war es, glaube ich, schon ähnlich gegenüber der Kloppo 2012, 2011, 2010 Geschichte. So hat schon gewisse Parallelen, glaube ich.
Ja, das kann sein, ja. Nur das, da kommen wir ja sicherlich nachher auch noch drauf, die Herangehensweise sich deutlich unterschieden hat.
Ja. Ja, was hast du denn so für Erinnerungen? Es ist ja immer schwer, das so ein bisschen zu trennen, an was man sich wirklich erinnert und an was man sich erinnert, weil man es dann irgendwie mal im Fernsehen oder auf YouTube gesehen hat, aber kannst du dich noch erinnern, was du noch weißt von dem Spiel, also wirklich bewusst weißt?
Ja, tatsächlich relativ viel. Also ich war ja schon 10, als das Spiel stattfand. Also tatsächlich ganz gute Erinnerung. Ich weiß noch, wie ich es geguckt habe. Also mit meinen Eltern und meinen Großeltern und einem Freund bei uns zu Hause. Und ich hatte auch so den Spielverlauf noch so parat. Und ich glaube auch von damals noch. Also natürlich in der Zwischenzeit schon ein paar Mal zumindest die wichtigsten Szenen gesehen. Aber zumindest so an diesen typischen Reif-Kommentar vor dem 3-1, den habe ich, glaube ich, seit damals präsent.
Ja, es geht mir ähnlich. Also gerade den Reif-Kommentar, den habe ich auch tatsächlich noch präsent. Sonst habe ich vom Spielverlauf gar nichts präsent. Ich weiß noch, dass ich habe mich jetzt direkt danach beschäftigen sehe nicht mehr damit und auch dann ist es ja irgendwie so, ja, kriegt man jetzt nicht immer direkt dann gleich wieder so per YouTube aufs Brot geschmiert, aber ich weiß noch, dass ich vor einigen Jahren schon jetzt, aber da war ich schon erwachsen, also vielleicht vor jetzt mal 5 bis 8 Jahren, habe ich zum ersten Mal so bewusst gecheckt, dass der Kalle Riedle 2 Tore gemacht hat. Das war mir da, also das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, solche Geschichten, sondern halt dieses 3-1 Ricken und dieser krähende Marcel Reif-Kommentar, was übrigens auch eine lustige Verbindung dann wiederum ist zwischen uns, dass der Dortmunder Champions League Sieg 97 und der Bayern Champions League Sieg 2001 beides mal mit einem ikonischen Marcel Reif-Kommentar verbunden wird.
Ja, dass ich zweimal seine Höchstleistung zum richtigen Zeitpunkt gebracht.
Auf dem Punkt fit gewesen, ja. Nee, aber ansonsten erinnere ich mich von dem Spiel tatsächlich, bin so in mich gegangen, ich erinnere mich noch, dass ich es bei meinem Opa geguckt habe, das weiß ich. Also offensichtlich habe ich von Samstag auf Sonntag bei meinen Großeltern übernachtet. Ich habe es bei meinem Opa geguckt, wie übrigens auch das Champions League Finale 2002. Leverkusen gegen Real. Weiß ich nicht, warum mir das noch präsent ist. Naja, jedenfalls konnte ich mich sonst an nicht mehr erinnern. Ich weiß im Nachhinein, dass ich für Dortmund war, weil man war halt für die Deutschen.
Würde dir heute auch nicht mehr passieren?
Würde mir heute so schnell auch nicht mehr passieren. Und ich kann mich tatsächlich erinnern an die blau-gelben Trikots von Juve. Daran konnte ich mich erinnern. Ich war so ein Trikot-Typ. Ich war sehr Trikot-fixiert. Es gibt ja auch die Legende, dass ich Bayern-Fan geworden bin, weil sie damals Anfang der 90er diese orangenen Trikots hatten. Übrigens auch bei meinem Opa. Und ich dann gefragt habe, wer denn die Orangenen sind, und mein Opa gesagt, das sind Bayern, und von da an fand ich die gut. Gibt's die Legende? Keine Ahnung. Das stimmt auf jeden Fall. An Trikots erinnere ich mich immer sehr gut eigentlich, und so war das da auch, dass diese blau-gelben Trikots, die ja sehr Juve-untypisch waren, oder auch heute noch untypisch wären, dass ich mich an die noch erinnere, aber ansonsten kommt, glaube ich, alles Wissen oder alle Erinnerungen von YouTube oder Ranissimo.
Man fragt sich auch ehrlicherweise, warum Juve nicht in ihrem typischen Weiß-Schwarz gespielt hat. Weil hat so
viel Schwarz drin wahrscheinlich.
Ja, aber so ähnlich. Ich meine, damals diese Warnwesten-Trikots von Dortmund, das hätte sich ja schon deutlich abgehoben.
Aber da war ja schon, also die Schultern war ja komplett schwarz von Dortmund. Und bei Juve war das doch das klassische Danone-Trikot, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Das ist so die Marke, mit der ich Alessandro Del Piero einfach mein Leben lang verbinden werde, ist Danone.
Ja.
Ja, also genau, das war es eigentlich, aber ansonsten nicht viel. Ja, also das Spiel in Kurzzusammenfassung: BVB geht durch einen Doppelpack von Kalle Riedle innerhalb von 5 Minuten 2-0 in Führung. Und Del Piero verkürzt dann Mitte der zweiten Halbzeit nochmal zum 1-2, bevor Lars Ricken Lupfen jetzt mit seinem 3-1 dann den Deckel tatsächlich drauf macht. Und damit gewinnt Dortmund tatsächlich als erste deutsche Mannschaft die Champions League.
Ja. Ich fand es ein bisschen lebhafter als die Spiele, die wir bis jetzt hatten.
Was meinst du mit lebhaft? Ist das Spiel an sich oder mein Vortrag?
Das Spiel an sich, ja. Beides. Das Spiel an sich. Also ich habe relativ viele Sachen tatsächlich auf dem Zettel, auch an Chancen. Und es war ja so ein bisschen die Fortsetzung der Juve gegen Dortmund-Reihe der Zeit. Also im UEFA-Cup-Finale 92-93 noch mit Hin- und Rückspiel. Hieß es auch Juve gegen Dortmund. Da Juve ganz klar 2 Siege, einmal 3-1, einmal 3-0. Und im UEFA Cup Halbfinale 94-95 ist Juve auch weitergekommen gegen Dortmund. Also war das so ein bisschen, ja, dann in einem Wettbewerb höher sozusagen der Höhepunkt dieses Duells.
Ja, und diesmal mit dem besseren Ende für die Deutschen. Im Turnier selber ist für beide Mannschaften ein bisschen unterschiedlich verlaufen, die Champions League-Saison. Also man muss dazu sagen, Juve war in dem Jahr oder in der Champions League-Saison Titelverteidiger, also ging als amtierender Champion in die Saison. Und vor allem offensiv war das unfassbar, was die gespielt haben. In der Gruppenphase haben sie 5 von 6 Spielen gewonnen, 1 unentschieden, mit 11-1 Toren und sind dann in der K.O.-Runde auch nochmal mit also deutlich durchgepflügt. Also insgesamt mit Gruppenphase und K.O.-Runde bis zum Finale waren es 10 Spiele, 8 Siege und 20-4 Tore. Und diese bärenstarke Offensive sieht man auch schon daran, dass am Ende 4 Spieler auf Platz 2, also 4 Juve-Spieler auf Platz 2 der Torschützenliste waren. Und ja, also spricht für eine ausgeglichene Offensive. Und bei Dortmund war das ein bisschen anders, glaube ich, die Geschichte.
Ja, also in der Gruppe muss man sagen, musste man weiterkommen. Man hatte Atletico natürlich drinne, in der Zeit nicht so schlecht, aber dann
mit
noch
Diego
mit
Simeone
Lodz und Bukarest. Mit Diego Simeone, ja. Dann mit Lodz und Bukarest, aber zwei Mannschaften, die man hinter sich lassen muss. Dann mit 13 Punkten und 14-8 Toren weitergekommen. Dann Auxerre im Viertelfinale auch relativ deutlich geschlagen, 3-1 und 1-0. Ja, und dann das Halbfinale gegen Man U im Hinspiel 1-0 in Dortmund gewonnen durch einen abgefälschten Schuss von René Trepczok, alte Goalgetter.
René
und,
Trepczok.
Ja, René Trepczok. Ich glaube, sein großes Karriere-Highlight. Und im Rückspiel, das war ja so die Geburt von Jürgen Kohler als Fußballgott bei uns.
Seine Rettungstat.
Wo er, glaube zweimal gegen Cantona auf der Linie im Old Trafford gerettet hat und Lars Ricken relativ früh aus 1-0 gemacht hat und das dann so ein bisschen über die Zeit gemauert haben mit viel Glück und wenig Verstand.
Da musst du machen im Old Trafford, also ist nicht selbstverständlich.
Musst du machen, ja. Ja, und dann so dann auch bis nach München gekommen.
Ja, auf jeden Fall ein bisschen umkämpfter, muss man sagen. Und
ja,
wenn man
gerade das Halbfinale. Also ihr seid im Rückspiel, auch nach dem 1-0 muss Man U das eigentlich drehen. Hatten Chancen ohne Ende. Ja, mit viel Glück und halt Jürgen Kohler, das dann irgendwie über die Zeit gerettet.
Glück und Gott rettet es immer die Zeit. Ja, aber bemerkenswert, also nee, was ist bemerkenswert, wie unterschiedlich diese Vorzeichen dann auch waren, sieht man vielleicht auch ein bisschen an den Aufstellungen, die dann im Finale waren. Denn im Prinzip, wenn man sich das so diese Umstände anguckt, dann ist eigentlich, müsste man das, also hätte man es umgekehrt erwartet, dass von italienischen Mannschaften, gerade auch zu der Zeit, war man ja gewohnt und hat man auch erwartet, dass die sich irgendwie mit 9 Spielern hinten reinstellen und der 10. steht aber eigentlich auch noch auf der Torlinie. Und ja, also so Catenaccio at its best. Aber dadurch, dass Juve halt wirklich diese Zauberoffensive hatte, mit unter anderem Zidane, mit Deschamps im Mittelfeld noch, mit Boxic vorne, mit Del Piero vorne, mit Vieri vorne, alle relativ jung noch, dadurch hat Juve tatsächlich mit einer Viererkette gespielt, was für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr modern war. Und Viererkette, zwei Stürmer und waren tatsächlich auch noch im Schnitt 2 Jahre jünger als die Dortmunder. Also sprich, eine italienische Mannschaft Mitte der 90er, die jung und offensiv war, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich gewesen. Und Dortmund im Gegensatz.
Und man darf nicht vergessen mit der Thomas Schafsport im Mittelfeld. Für die Zeit auch.
Relativ modern. Und Dortmund
relativ
dagegen
modern.
Jetzt nicht antiquiert für die Zeit, aber halt klassisch mit Fünferkette, inklusive Libero, Matze Sammer. Und ja, mit einem Durchschnittsalter von 29,2 Jahren. Das ist schon sehr. Da hat sie Erfahrung gemacht.
Also
der Jüngste in der
Startelf
war tatsächlich Stefan Kloß mit 25. Und dann habe ich mich noch gefragt bei der Aufstellung, was zur Hölle hat ein Martin Kreh in einem Champions League-Finale verloren? Also es soll nicht despektierlich klingen, wahrscheinlich klingt es despektierlich, aber wenn es Martin Kreh in ein Champions League Finale, dann können wir das alle schaffen. Ich glaube, dann können wir es wirklich alle schaffen.
Ich glaube, deswegen hat Ottmar Hitzfeld auch so aufgestellt, um einfach auch dir zu zeigen, damals mit deinen jungen Jahren, danke, dass auch Gott, du Mann. Es schaffen kannst. Wenn du dich genug anstrengst. Wir hatten ja die ganze Saison relativ viel Verletzungsprobleme auch. Also Sammer zum Beispiel hat, glaube ich, im Finale sein erstes Champions-League-Spiel in dem Jahr gemacht. Zumindest vorher nicht viel gespielt. Eigentlich ja, immer Wolfgang Feiersinger.
Warum war denn Steffen Freund nicht dabei?
Paulus,
das habe ich nicht rausgekriegt. Der war verletzt.
Der war auch verletzt oder gelb gesperrt. Und eigentlich hat ja Julio Cesar verteidigt noch,
stimmt,
anstelle von Martin Kreh. Alter, der war aber auch verletzt. Und so hat sich das bei vielen durchgezogen der Saison. Auch Paulo Sousa war viel verletzt. Paul Lambert war viel verletzt. Und ja, so hat es Martin Kreh dann
ist jetzt auch nicht aufgefallen, also dass er dabei war. Hat es, ja, unauffällig, aber glaube ich, ganz gut gemacht.
Solide.
Mehr konntest du nicht von ihm erwarten. Ja. Also das war, glaube ich, alles, was er dir geben kann. Aber das hat so, die Aufstellung, das hat mich so ein bisschen erinnert an unser Champions-League-Finale daheim, das ja nie passiert ist, natürlich, 2012, wo dann auf einmal so Timoschuk in der Innenverteidigung angefangen hat und solche Späßchen, weil halt irgendwie so viele Leute verletzt waren. Und so ein bisschen hat mich daran erinnert, weil da echt einige gefehlt haben. Oder wie du sagst, eben Sammer halt wieder frisch dabei. Das war schon, ja, Notelf ist natürlich viel zu viel gesagt, aber es hätte besser laufen können, sagen wir so.
Ja, und was noch auffällt, ist, dass es auch so ein bisschen Juve 1 gegen Juve 2 beziehungsweise Juve 1 gegen Italien ist, weil ja viele, viele Dortmunder aus Italien zurückgekommen sind. Reuter hat bei Juve gespielt, Kohler hat bei Juve gespielt, vorher Paulo Sousa hat bei Juve gespielt, Möller hat bei Juve gespielt, Kalle Riedle war in Italien, ich meine bei Lazio, Sammer war, glaube ich, bei Inter Mailand.
Dort Weltfußballer geworden sogar.
Also allein.
Oder Europas Fußballer, irgendwie sowas.
Ja, also allein die halbe Startelf mit Italien-Vergangenheit und zum größten Teil auch Juve-Vergangenheit.
Ja, und bei Juve hatte keiner Dortmund-Vergangenheit. Hätten sie mal
eingekauft.
Dann wurde das Spiel angepfiffen. Erstaunlich hell übrigens noch gewesen für 2030, fand ich. Aber gut. Münchner Sommernächte anscheinend.
Ja.
Und die erste bemerkenswerte Szene, die ich mir notiert habe, war in der 6. Minute, als zwischen Kohler und Sammer so ein Bällchen und doch mal durchflutscht und Vieri in den Lauf und er aus 10 Metern da ans Außennetz ballert. Das war dann, glaube ich, mal so der erste Hallo-Wach-Effekt für alle.
Ja.
Und danach, also man hat in den ersten paar Minuten hat man das Gefühl gehabt, beide hätten sich bemüht, so ein bisschen auch Kombinationsfußball zu spielen, aber das blieb dann so ein bisschen auf der Strecke. Aber was ich bemerkenswert fand, ist, wir haben ja den direkten Vergleich zum EM-Finale 96, das wir in unserer ersten Zeitlupenfolge behandelt haben. Und wenn man die Tempi vergleicht, mit denen gespielt wurde, dann sind es tatsächlich, ist da eine Welt schon dazwischen, auf jeden Fall. Und es war ja ein Jahr später.
Auf jeden Fall. Ja, und zumindest bei Deutschland ja auch mit ein paar Leuten, die das Jahr vorher beim Finale zumindest im Kader waren.
Also das ist mir tatsächlich sehr aufgefallen. Und dann fand ich schon, dass Juve da die Kontrolle übernommen hat, ohne gefährlich zu werden. Also so viele Torschancen habe ich mir jetzt da noch nicht notiert. Aber ich glaube, Kalle Riedle hat nach einer Viertelstunde, weiß nicht, ob der da schon eine Ballberührung hatte. Der hing so, man würde sagen, der Stürmer hing in der Luft.
Der hatte, das habe ich noch im Zettel, kurz vor der Chance von Vieri ans Außennetz so ein Ding, der kriegt da so am Fünfereck den Ball und wird dann zur ersten Ecke für Dortmund. Aber sonst war er gar nicht im Spiel. Also war dann so ein bisschen das Spiel, was man von den Aufstellungen her erwarten konnte.
Mit einer Ausnahme.
Dortmund halt hinten drinne und
geguckt. Was ich nicht, also das nicht ganz gecheckt habe, und da wollte ich dich noch fragen, ob du das vielleicht besser weißt. Also Dortmund hat ja nominell mit zwei Stürmern gespielt, aber mit Chapuisat und mit Riedle. Und wir können gleich die Aufstellung auch nochmal durchgehen, aber Chapuisat hat ja eine Art Außenstürmer gespielt. Also der war ja links außen. Und hat er das öfter gemacht, oder, also weißt du das, ob die das damals so gespielt haben mit den beiden vorne, oder ob das da jetzt irgendwie so ein Kniff war von Hitzfeld in dem Finale?
Also Dortmund hat das öfter gespielt, weil die ja auch mit Heiko Herrlich noch einen großen Stürmer für vorne drin hatten, dass Schappi immer so ein bisschen um die Stürmer rumgespielt hat, weil der natürlich technisch ein bisschen besser war und auch ein bisschen fixer unterwegs. Ich glaube aber auch in dem Spiel, weil ich fand auch, dass wenn wir nach vorne sind, Heinrich und Reuter auf Außen relativ hoch gestanden haben für damalige Verhältnisse, also natürlich auch nicht zu vergleichen mit heute, ist dem geschuldet, dass halt Juve auch ohne Mittelfeldaußen gespielt hat, in meinen Augen, weil Jugovic und Ilivio ja auch eher zentrale Mittelfeldspieler sind. Und ich glaube schon, dass das Hitzfeld da irgendwie auf den Außen gedacht hat, da könnte was gehen.
Ja, aber das ist, glaube ich, von der Aufstellung her das, was wir schon auch bei dem 96er-Spiel gesehen haben und sogar noch beim 2006er-Spiel von Deutschland gegen Argentinien, dass so die Mittelfeldaußen, dass das irgendwie da einfach kein Thema war, weil, ja, wie du sagst, wir können die Aufstellung kurz durchgehen, Dortmund spielt mit Klos hinten und dann die Fünferkette von links, Heinrich, Kreis, Sammer als Libero, Kohler, Reuter, davor eine Art Doppelsechs mit Sousa und Lambert und davor noch Möller und dann eben vorne Schappi und Riedle, wobei Schappi hauptsächlich außen gespielt hat. Und Juve dagegen mit Peruzzi im Tor, dann die Viererkette von links, Giuliano, dann Montero, dann, wie hieß er, Ciro Ferrara und Porini rechts, davor Didier Deschamps, dann Di Livio und Jugovic, Zidane auf der 10 und Vieri und Alan Boxic vorne drin. Und
ich könnte mir halt auch vorstellen, also ich muss sagen, den Porini noch nie gehört.
Nee.
Noch nie gehört.
Aber gesehen und für Nicht-Außenverteidiger tauglich befunden.
Also. Und es könnte auch sein, ich weiß nicht, wer bei Juve da sonst zu der Zeit außen verteidigt hat.
Ich dachte, dass Ferrara der Rechtsverteidiger ist eigentlich. Aber der hat offensichtlich innen gespielt.
Der hat innen gespielt und vielleicht war der ja auch so eine Notlösung auf außen, weil bei denen auch wer verletzt oder gesperrt war und man da vielleicht gedacht hat, da könnte Schappi gegen
das
halt
sein. Also,
was rausholen. Okay.
Recherchiert habe ich das tatsächlich nicht, ob der öfter oder rechts hinten gespielt hat, aber für alle, die Sergio Porini nicht kennen, sowohl optisch als auch figurtechnisch Japsdam.
Und frisurentechnisch.
Ich sage optisch. Optisch und auch von der Schrankigkeit. Und Japsdam und der spielt halt Rechtsverteidiger. Also da ist jetzt, so ich sage mal, die Tempovorstöße sind jetzt da nicht so zu erwarten. Von Giuliano links schon eher. Aber da kam ja auch nichts. Sie haben auch viel zu weite Wege, weil die so hoch dann ja doch wieder nicht stehen. Im Gegensatz dann eher zur Fünferkette, das stimmt. Heinrich ist da auch öfter aufgefallen als Reuter rechts, fand ich.
Ja.
Aber jetzt auch, die Wege sind zu weit. Dadurch, dass ihnen, also es macht ihnen ja keiner den Weg wirklich frei. Weil dadurch, dass es keinen nominellen Außenspieler gibt, der nach innen ziehen kann, um den Raum frei zu machen, sondern die von vornherein in der Mitte stehen, da muss der gegnerische Außenspieler nichts machen. Der muss einfach nur stehen bleiben und warten.
Ja, es war generell viel Spiel durch die Mitte.
Ja, also da, wie gesagt. Und Sergio Porini ist dann auch tatsächlich in der 20. Minute, wie soll es anders sein, mit der ersten gelben Karte des Spiels, nach einer, ja doch schon heftigeren Grätsche auch gegen Stéphane Chapuisat. Und ich habe mir nur dazu notiert, nicht die erste der Italiener. Die sind ein paar Mal davor schon, also wer mir in dem Spiel auch extrem als als richtiger Giftzwerg aufgefallen ist, war Di Livio, Angelo Di Livio. Ja. Ja. Ein richtiger Stronzo, wirklich, also nur am Lamentieren, am Trash-Talken und am, also richtig wilde Dinger teilweise, die Grätschen. Junge, Junge.
So wie es zu der Zeit halt war, ne?
Ja. Aber hast du bis dahin noch irgendwelche bemerkenswerten Aktionen notiert?
Nee.
Und dann kam ja schon die 29. Minute.
0-0 steht es nach 28 Minuten und es gibt einen Eckstoß für Borussia Dortmund. Auch von der linken Seite macht das jetzt Andi Möller. Pfiffe von den Juve-Anhängern, die heute eine friedliche Versammlung gehabt haben in der Innenstadt mit den Dortmundern. Da kommt die Ecke herein. Abwehr von Torhüter Beruzzi. Noch einmal die Chance für Lambert. Der flankt. Da recken sie sich hoch. Hitler.
Also das Bemerkenswerte war tatsächlich nicht, dass er die Eckfahne küsst, auch wenn das der Reporter jetzt zweimal erwähnt hat. Aber ich fand es tatsächlich auch lustig. Ich fand es einen geilen Jubel, muss ich sagen. Es war ein geiler Jubel. Vor allem hat sie erst, glaube ich, hat sie nicht erst weggehauen oder danach weggehauen?
Danach, er hat sie danach, danach weggehauen.
Geiler Jubel auf jeden Fall. Ich mag Kalle Riedler, also als Typ mag ich ihn total. Ja, wie ist das Tor gefallen?
Ja, also das Erstaunliche ist erstmal die wirklich, aber das ist auch so ein bisschen synonym zu 2006, die wirklich furchtbar schlecht ausgeführte Ecke von Andi Möller. Auch so, wie Möller das ganze Spiel die Standards ausgeführt hat, immer mit so einem Hüpfschritt so gefühlt.
Ja.
So ohne wirklichen Anlauf und Zug, furchtbar aufgeregt, auch jetzt beim Gucken nochmal.
Ja, es ist so, es liegt eine gewisse Arroganz auch in der Ausführung.
Ja.
Und ich musste bei den Ecken immer dran denken, nach seinem Tor im Halbfinale gegen England, EM96, als er den Gascoigne-Jubel macht und sich so als Gockel an die Eckfahne stellt.
Ja.
Da musste ich bei jeder Ecke so dran denken.
Ja. Und dann, Ecke abgewehrt. Und dann, der große Techniker Paul Lambert flankt den Ball wieder rein. Riedle nimmt den eigentlich, also für die Flanke schon gut an, aber eigentlich furchtbar schlecht. Kriegt ihn relativ weit oben auf die Brust, so fast schon auf Halshöhe. Aber ich glaube, geht dann mit allem Willen, den er hat, einfach in den Ball rein. Und wenn Peruzzi nicht so fällt, wie er fällt, hält er den Ball auch. Aber er geht dann so ein bisschen unter dem Körper halt durch, weil ich finde, Peruzzi macht da noch so einen ganz komischen Schritt, bevor er fällt. Und dann geht er so unterm Körper durch.
Ja, er macht vor allem nicht konsequent das, was man als Torwart in der Situation machen soll, nämlich die kurze Ecke zu. Weil da schlägt der Ball ja letztendlich ein, wenn ich mich, oder?
Ich glaub, kurz ja, so mittig, relativ
ja,
mittig.
Gut, ja gut, auch macht's ja nicht besser. Aber ich meine, dass es überhaupt zu der Chance kommt, kann man Peruzzi eigentlich auch schon ein bisschen ankreiden, weil die Ecke, da irrt er schon ein bisschen durch den Strafraum und klatscht ihn da noch so in der Not weg. Also wenn er vernünftig rauskommt, kann er ihn wirklich weit wegfausten, dann fällt der Lambert niemals vor die Füße. Ja, oder er bleibt halt drin und dann wehrt jemand im Kopf ab und dann geht er wahrscheinlich auch nicht dahin. Ja, ist im Nachhinein immer schwierig, aber er sah auf jeden Fall nicht hundertprozentig gut aus, würde jetzt ihm aber nicht hier irgendwie die alleinige Schuld geben. Und Riedle, fand ich, holt den schon stark runter. Also das ist, war, glaube ich, nicht einfach, den zu kontrollieren.
Ja, er macht aus der Situation alles, aber er springt halt eigentlich zu weit weg. Also normalerweise muss der Ball geklärt werden.
Vor allem, weil er so nah schon am Tor war. Ich glaube, im Fünfereck war es ja am langen. Ja, ja, das stimmt. Aber er macht ihn und dann kommt es zum ikonischen Eckfahnenkuss.
Dann kommt das Bemerkenswerte.
Ja, wie ging es dann weiter?
Im Prinzip ging es ja dann schon fast direkt weiter, 5 Minuten später.
Ja, also ich fand halt, dass Juve, dass man gemerkt hat, dass die sofort irgendwie Druck machen wollten, dass die sofort gewusst haben, okay, jetzt müssen wir hier, jetzt hat das Spiel richtig angefangen und so ein bisschen, also vorne gepresst haben fast schon und auch so leicht wütend angelaufen sind, so hat es zumindest einen Eindruck gemacht. Also ich fand das Tor hat was mit ihnen gemacht, aber so im positiven Sinn, so dieses, okay, jetzt müssen wir, so hatte ich das Gefühl ein bisschen.
Ja, zum Teil ja, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie das einfach nur gemacht haben, um ihre Unsicherheit. Also ich fand schon, auch so wie die Ecke vom 2-0 dann entstanden ist, dass so ein bisschen Unsicherheit zu spüren war und sie das so halt quasi nicht Motto, zeigen Angriff wollten.
Ist die beste Verteidigung.
Dadurch, dass sie, ja, fand ich schon. Weil man muss ja sagen, Juve war ja eigentlich der haushohe Favorit vor dem Spiel. Und ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, in Rückstand zu geraten.
Ja, und sowieso dieses Gefühl, das dann ich hatte, nämlich, dass die Druck gemacht haben oder dass sie irgendwie vorne drauf gegangen sind, wie auch immer, hielt ja nicht so lange an, weil du hast schon gesagt, 5 Minuten später passiert ja Folgendes.
Und Andi Möller, der läuft jetzt schon etwas gelassener als in den ersten 10 Minuten in Richtung Eckfahne, um diesen Eckstoß auszuführen. Oh, kommt es aus der Kurve in Erwartung des hoffentlich guten Eckballs von Möller mit dem rechten Fuß. Kopfballtor! Kalle Riedle zum zweiten. Da gibt's das denn? Jetzt bauen sie Kalle Riedle ein Denkmal in Dortmund am Borsigplatz. Kopfballtor in der 34. Minute durch Kalle Riedle. Das ist ja unglaublich.
Gibt es das Denkmal am Borsigplatz?
Nee, das Denkmal am Borsigplatz gibt es nicht. Er hat aber eine Anschlussverwendung beim BVB bekommen. Das macht er, glaube ich, auch immer noch. Es
ja,
Markenbotschafter.
Klar. Wenn man nicht weiß, was sie mit den alten Legenden machen soll, dann werden sie Markenbotschafter.
Ja.
Ja. Ja, also Eckball, wieder Eckball, wieder gleiche Seite, wieder Möller und diesmal aber Riedle direkt per Kopf, also nicht erst abgewehrt, sondern nickt direkt ein zum 2:0 und ja, dann war Juve, glaube ich, mal richtig geschockt.
Ja. Und ab zur anderen Eckfahne dann?
Also ich fand es noch lustig, weil der Ball kommt rein und man sieht in der Wiederholung, sieht man, wie Peruzzi Porini noch aus dem Fünfer rausschiebt. Also der stand irgendwie im Fünfer rum. Ich weiß nicht, ob jemand gedeckt hat oder das wird nicht ganz klar, aber der steht im Fünfer und Peruzzi schiebt ihn raus, so weil er offensichtlich Platz haben wollte und vielleicht tatsächlich auch, weil er bei der Flanke davor so ein bisschen den Platz vielleicht nicht hatte und deshalb so rumgeirrt ist. Und schiebt seinen eigenen Verteidiger aus dem Fünfer raus. Und dann kommt der Kopfball von Riedle. Und ich meine mir einzubilden, wenn Porini da stehen bleibt, also wenn er nicht weggeschoben wird, dann köpft Riedle ihn direkt an.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Tatsächlich genau das Gleiche, was ich mir jetzt nochmal angeschaut habe. Aber ich glaube auch wie du, dass Peruzzi noch so ein bisschen an dem ersten Tor hat zu knabbern und vielleicht jetzt auch zeigen wollte, jetzt flüge ich eine direkt runter, um meine Stärke zu zeigen.
Ja, hat dann aber so gut gar nicht funktioniert.
Nee, gar nicht.
Und
so gut.
Danach, glaube ich, war Juve erstmal komplett bedient. Hatten zwar, glaube ich, immer noch mehr Ballbesitz, aber das war dann so Ballbesitz der Sorte. Der Gegner sagt, ja, macht halt. Ist uns eigentlich gerade herzlich egal, weil wir ja 2-0 führen. Und so richtige Einfälle nach vorne, die waren davor nicht da und die waren auch danach meines Erachtens nicht da, zumindest mal bis zur Pause. Einzig Zidane hatte ich das Gefühl, der jetzt ein bisschen öfter gesucht wurde, aber mehr eigentlich auch nicht.
Ja, wobei ich fand so dann in den 5-6 Minuten vor der Halbzeit wurde es von Juve schon zwingender und da hatten die ja dann auch noch die zwei Dinger, einmal sie dann an den Pfosten, den Klos nie im Leben hält.
Wo ich mich auch frage, wie der Ball mit 1,5 km/h zum Pfosten hoppelt.
Ja. Und dann ist ja noch das Tor von Vieri, was wegen Handspiel nicht gegeben wird.
Und jetzt du als unmittelbar Betroffener im Nachgang, muss man das abpfeifen, das Handspiel?
Vollkommen zu Recht abgepfiffen. Das klares Handspiel, also klarer geht's glaube ich nicht.
Gut, dann sind wir uns einig, dass er den auf keinen Fall abpfeifen muss.
Nee, also abpfeifen muss nicht. Aber es, ja, so ein 50-50-Ding.
Ja.
Also er kann ihn schon abpfeifen.
Genau, also ich würde auch sagen. Also du musst es nicht abpfeifen, denke ich. Also er kriegt den Ball aus nächster Nähe gegen einen Ellenbogen, der, glaube ich, angelegter nicht sein kann.
Ja, aber das ist schon eine deutliche Baggerbewegung zu sehen. Also er will ihn sich natürlich auch so vorlegen.
Ja, also
er wäre ja schon ein schlauer Fuchs als Stürmer, der hat die Situation gut antizipiert und dann mit einer leichten Baggerbewegung vorgelegt und dann muss man das auch abfallen.
Also, nee, ich glaube, Vieri hat es selber nicht kapiert, dass der Ball tatsächlich so gegen seinen Ellenbogen ging oder ja, gegen seinen Oberarm. Ja, wie gesagt, also man kann sich, glaube ich, im Nachhinein, hätte man sich nicht beschweren können, wenn er das laufen lässt, weil da ist ihm aus meiner Sicht überhaupt keine Absicht zu unterstellen. Ja, aber ist auch okay, wenn das abpfeift. Ich fand es nur noch bemerkenswert. Ich habe mir so 2-3 Spielberichte von damals noch durchgelesen. Und da war ab und zu die Rede davon, dass Juve so mit dem Schiedsrichter gehadert hat. Und das kann man ja schon ein bisschen vorwegnehmen vielleicht. Also ich habe da jetzt gar nichts gesehen. Also bis auf diese Situation habe ich nichts gesehen, was Juve irgendwie vom Schiedsrichter benachteiligt wurde.
Ich fand das wie auch schon jetzt bei Deutschland, Argentinien, ich fand den Schiedsrichter ganz hervorragend. Ich finde, er hat das gut geleitet. Er hat dann eine Karte gegeben, wenn es wirklich richtig überhart war, aber hat auch ein bisschen was laufen lassen. Also ich fand jetzt auch nicht, dass man dem Schiedsrichter da irgendwas ankreiden kann.
Nö, also wie gesagt, da sehe ich eigentlich auch nichts. Ja, dann war Halbzeit. Ich hatte mir noch überlegt, als ich das Spiel gesehen habe, dass es ein bisschen paradox fand, dass eigentlich Juve keine, bis auf die Zidane, den Pfostenschuss hatten sie eigentlich keine richtige Chance. Ich meine, das vermeintliche Tor ist ja dann keine Chance am Ende, weil es ist ja abgepfiffen. Und trotzdem fand ich nicht, dass Vieri und Boxic, also die beiden Stürmer von Juve, dass der BVB die so richtig im Griff gekriegt hat. Also die waren sehr beweglich, sehr oft auch mal draußen und irgendwie so richtig greifen konnten sie die nicht, fand ich. Und hätten die vielleicht mehr Unterstützung von der Reihe dahinter bekommen, hätte es möglicherweise auch öfter gefährlich werden können. So, dann war es dem nicht so.
Ja, es ist jetzt die Frage, wie man das interpretiert. Also man kann das jetzt natürlich so sehen, dass man sie nicht in den Griff bekommen hat oder aber auch so, dass man sie hat, weil ich fand auch schon, dass gerade Vieri, der ja von, sagen wir, seinem Körper her eher in die Mitte vors Tor gehört, schon relativ viel auf den Flügeln unterwegs war und da natürlich auch gut in der Zone war, wo er nicht gefährlich werden konnte.
Richtig. Und klar, du kannst natürlich auch als Verteidiger locker sagen, ja, sollen sie herumlaufen, wo wir wollen, solange sie nicht vorm Tor sind. Nehme ich. Nur, wie gesagt, wenn die beiden einfach mehr Unterstützung von der Reihe dahinter, ich fand sie dann total blass. Und seine beiden Kompagnons, die so in der Raute links und rechts gespielt haben, naja, die waren jetzt Jugovic vielleicht noch eher, aber die Livio, der hat jetzt eher nicht zum gegnerischen, sondern eher zum eigenen Tor geguckt.
Und der hat auch nur geholzt, also genau, der wollte ja auch spielerisch wenig.
Er hat nicht zu einem Tor geguckt, sondern immer zum nächsten Gegnerbein. Aber ansonsten, ja, wenn der die Unterstützung mehr kommt, weil die Läufe, die sie so auf den Halbaußen hatten, in den Halbräumen, die Läufe, die waren ja eigentlich richtig. Und wenn sie da mal einen Ball kriegen, ich meine, so wie die allererste Chance, gut, da ist der Ball irgendwie durchgewurschtelt, aber genau diese Bälle in die zwischen Libero und Mandecker, die hätten sie viel öfter spielen können, weil die Läufe eigentlich da waren.
Ja, es kam halt wenig Unterstützung.
Also am Ende muss man sagen, dadurch, dass Dortmund ja bis auf die zwei Tore auch nichts hatte, war es dann im Endeffekt vielleicht ein Tor zu hoch in der Halbzeit, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Aber halt auch aus wenig dann viel
richtig,
gemacht. Da muss man
mit.
Halt im Finale dann vielleicht auch mal.
Absolut, also absolut. Und ja, Juve wechselt dann in der Halbzeit.
Und dann, ich habe gerade noch mal geschaut, zwecks unserem Freund Porini.
Ja.
Also zumindest im Halbfinale gegen Ajax hat Juve zweimal mit einer Dreierkette gespielt. Und da hat Juve im Rückspiel hat er gar nicht gespielt. Und im Hinspiel hat er in der Dreierkette gespielt. Also war es vermutlich wirklich eher eine
Notlösung. Ja.
Eine Lösung. Ja.
Krass, gell, dass sie dann in den Halbfinals mit Dreierkette spielen und im Finale dann kurz mal die Viererkette auspacken.
Ja, hier hat auf Außen immer einen, habe ich aber auch noch nie gehört, Moreno Torricelli gespielt.
Das klingt wie so eine Modemarke von C&A.
Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ob der im Finale auf der Bank gesessen hat,
nee.
Weil vielleicht war der halt einfach auch gesperrt.
Hat er nicht.
Ja, dann war er vielleicht gesperrt oder verletzt und deswegen haben sie dann, weil er sonst der Fachmann dafür war.
Nee, also er hat nicht auf der Bank gesessen. Juve hatte sowieso nur 5 Auswechselspieler, inklusive einem Torwart, also 4 Feldspieler zum Auswechseln dabei. Ah, Dortmund auch, dann war das wahrscheinlich eine Regelung.
Das war damals so, glaube ich, ne?
Und
weil ich weiß noch, da gab's vor dem Finale, hat Hitzfeld auch mal gesagt, das war seine schwerste Entscheidung, dass er Wolfgang Fajersänger auf die Tribüne setzen musste, weil der quasi ja die ganze Champions-League-Saison Libero gespielt hat, aber jetzt Sommer wieder fit war.
Und dann fällt es halt komplett hinten über. Das ist schon echt bitter, gell?
Ja, und er halt die Bankplätze aber anders vergeben wollte.
Ja, das ist richtig bitter. Ja, dann Wechsel in der Halbzeit bei Juve und dann kommt tatsächlich Alessandro Del Piero für unseren mittlerweile Freund der Sendung, Sergio Porini.
Ja.
Und Juve spielt dann ja so im Prinzip mit 3 Stürmern, weil ja Stürmer rein, Abwehrspieler raus. Die Livio rückt nach links hinten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und genau, dann 3 im Mittelfeld und 3 vorne. Und dann hast du natürlich einen Sturm mit Del Piero, mit Boxic und mit Vieri. Das ist schon Boxic stark.
Oh. Den hast du lange vorbereitet.
Ja, die letzten
ne?
2 Minuten. Ich wollte es aufbauen. Und Del Piero halt schon mit 22, zwar erst 22, aber natürlich schon die 10, klar. Musst du haben.
Und man fragt sich, finde ich auch, warum er nicht von Anfang an gespielt hat. Weil ich fand, mit ihm kam dann schon nochmal Schwung rein. Also bei ihm hatte man auch das Gefühl, dass er will.
Wurde wuseliger, wobei man auch da wieder sagen muss, lag es an Del Piero oder daran, dass die jetzt halt zu dritt vorne waren und irgendeiner zwangsläufig Freiräume kriegen musste. Ja, aber ich fand auch, dass er sehr aktiv war. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Was, wenn man es jetzt allein an Toren misst und wie die anderen so alle gespielt haben in der Champions League-Saison, das können wir jetzt natürlich nie mehr so gut beurteilen, aber allein anhand von den Toren waren da alle gleich auf am Ende. Also, und Del Piero hat ja das Tor erst gemacht, sprich, der war sogar noch 1 hinten dran. Will sagen, ich denke, dass es für Lippi eine ähnlich schwierige Entscheidung war.
Wie Wolfgang Fajersänger oder Matthias Sammer.
Richtig. Also man kann sagen, dass Del Piero so eine Art italienischer Wolfgang Fajersänger war.
Das glaube ich, so hat er sich auch lange in seiner Karriere gesehen, glaube ich.
Stand auf dem Briefkopf, bis er die Champions League gewonnen hat.
Ja.
Ja, und dann ging das Spiel dann weiter und schon so ein bisschen, wie es auch aufgehört hat, fand ich.
Ja.
Und dann kam die 55. Minute, da kriegt dann Riedle seinen nächsten Kopfball, einen Flugkopfball, der dann nach Freistoß lang Gemöller, so aus dem Halbfeld, und Riedle mit dem Flugkopfball, der so knapp am Pfosten vorbeigeht. Das war dann so ein ein seltener Entlastungsmoment mal.
Ja, was ich nicht verstanden habe, ist, dass Juve relativ viele Standards auch zugelassen hat dann. Also auch nach dem 1-0 und nach dem 2-0.
Ja.
Also fand auch relativ viele Ecken dafür, dass Dortmund gar nicht so wahnsinnig viele Chancen hatte.
Hitzfeld hat auch im Nachgang, also auch Jahre später noch, immer wieder gesagt, dass sie tatsächlich auch bewusst vor dem Spiel Freistöße trainiert haben, beziehungsweise Standardsituationen generell trainiert haben. Hat sich dann ausgezahlt, wobei man ja schon sagen muss, also das 1-0 mit diesem abgefälschten Ball und dann kommt die Flanke danach, das kannst du nicht trainieren. Das 2-0 schon.
Ja, wenn man einen Paul Lambert da hat, dann kann man das schon trainieren. Den stellt man dann taktisch dahin.
Genau. Ja.
Aber man muss natürlich auch sagen, Ciro Ferrara mit 1,80 Meter und Montero mit 1,79 in der Innenverteidigung.
Ja.
Gegen einen Kalle Riedle, der gut, zwar auch der nur 1,79 groß ist, aber ein wahnsinnig guter Kopfballspieler.
Hättest du den Porini mal reingestellt. Aber der war jetzt auch nicht mehr da, von daher war es keine Option. Ja, 56. Minute, eine Minute später muss Klos, glaube ich, den ersten Ball überhaupt halten, wenn ich mich nicht täusche.
Alles andere hat er rausgeguckt bis dahin.
Ja, und der Ball, den er dann aber hält, wäre, glaube ich, sowieso nicht rein, maximal an Pfosten. Aber so ein bisschen kamen die Einschläge dann näher und Del Piero war zwar sehr agil, aber ist auch sehr leicht gefallen. Aber nicht so klischee-mäßig, dass sich dann immer beschwert hat, sondern das war wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Kind, dem du die Beine wegziehst. Das fällt halt einfach hin, steht aber sofort wieder auf und rennt weiter. So ist bei, war es bei ihm auch, hatte ich so das Gefühl.
Ja, es war nicht so wie bei Inzaghi.
Oder Gilardino.
Ja.
Nee, also das war schon, es hat relativ schnell genervt zwar, aber es war nie so, dass er groß gehadert hat. Und auch da war er dann im Strafraum ist er mal wieder hingefallen und am Ende gab es dann irgendwie so eine Bogenlampe von Vieri, die dann Klos eben auch nochmal aus dem Kreuzeck fischt. Ja, und dann so richtig viel ist dann eigentlich vor den Toren auch nicht mehr passiert, bis dann die 66. Minute kam.
So ein bisschen hingedümpelt.
Ja. Aber dann kam die 66. Minute.
Jetzt merkt man, die entscheidende Phase dieses Spiels, zumindest die vorentscheidende, ist angebrochen. Immerhin läuft schon die 64. Minute, immer noch 2-0 für Borussia Dortmund. Aufgepasst, Boxic im Strafraum, links Außenposition, an den 5-Meter-Raum und da ist er drin. Da ist er drin, Alessandro Del Piero macht das Anschlusstor. 64. Minute. Es ist ein wunderschönes Tor gewesen, das muss man tatsächlich sagen. Die Italiener, die werden jetzt noch ein Schüppchen zulegen.
Haben sie nicht. Kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Nein, aber das Tor war wirklich sehr schön. Und das war dann genau so ein Lauf von Boxic, der den Ball da in den Strafraum kriegt. Also zuerst holt er sich den Ball quasi fast an der Mittellinie, spielt einen Querpass und rast dann einfach im Prinzip schnurgerade nach vorne und kein Dortmunder bleibt so richtig an ihm dran und am Ende kriegt er so einen Steilpass an der Seite vom Strafraum und läuft dann quasi ja parallel zur Auslinie und wuchtet den dann noch irgendwie in die Mitte rein und da steht Del Piero, der den Ball am kurzen Fünfeck dann mit der Hacke vorbei zwirbelt, möchte man sagen.
Ja, und Jürgen Kohler hat, glaube ich, Angst, einen Elfmeter zu verursachen. Der ist ja dann kurz bevor Boxic den Ball reinlegt, noch dran, aber zieht dann so die Arme hoch und zurück. Ich glaube, da hat er Angst, einen Elfmeter zu verursachen. Ja, und sonst war es ein schönes Tor. Also macht Del Piero, finde ich, auch überragend dann in der Mitte.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Macht er wirklich sehr, sehr gut. Und ja, war dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, war auf jeden Fall verdient, muss man sagen.
War verdient und das Beste natürlich an dem Zusammenschnitt der Kommentator ist natürlich, finde ich, mutig, sagen in der 64. Minute, dass die entscheidende Phase, zumindest mal die vorentscheidende Phase anbricht. Das finde ich schon sehr gut rausgearbeitet.
Ja.
Auch so kommentatorentechnisch war das eines Finales würdig.
Ja, ich denke, das ist auch dann die Erfahrung von vielen anderen Endspielen, denke ich mal, die da dazu beigetragen hat.
Ja.
Dann wechselt Dortmund und Heiko Herrlich kommt für Kalle Riede, der dann, ja, bis auf die zwei Tore und den einen Flugkopfball im Prinzip völlig aus dem Spiel war. Und ja, dann kommt Heiko Herrlich, der sich aber, glaube ich, im Verlauf des Spiels auch nicht mehr wirklich hervortut.
Nee. Also, er holt noch einen Freistoß, wo er so ein bisschen eine Hand ins Gesicht kriegt, an der Auslinie. So das Einzige, wo ich ihn so, glaube ich, gesehen habe.
Aber da war es das Spiel jetzt eigentlich auch schon gelaufen.
Ja, das war relativ zum Schluss, meine ich.
Weil nämlich kurz nach seiner Einwechslung auch noch Lars Ricken kommt für Stéphane Chapuisat und Hitzfeld damit, also innerhalb von 2-3 Minuten, seinen kompletten Sturm austauscht. Was ich auch bemerkenswert fand. Ja, und dann gibt es Einwurf in der eigenen Hälfte für den BVB, 71. Minute, und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Und Lars Ricken kommt. Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Dieser klasse Pass von Möller. Und dann macht er das einzig Mögliche, das einzig Richtige.
Ja, schießt es 3-1. Über Angelo Peruzzi aus 25 Metern lupft er drüber. Nachdem er von Möller sehr schön steil geschickt wurde, halb rechts. Und dann sieht man ihm, glaube ich, an, wie er denkt. Und am Ende entscheidet er sich aber dann richtig, glaube ich, und chippt den dann aus 25 Metern über Peruzzi zum dann entscheidenden 3-1 im Tor.
Ja, er hat ja hinterher oder relativ danach, glaube ich, auch schon im Interview ja immer behauptet, dass er ja während des ganzen Spiels schon beobachtet hätte, dass Peruzzi permanent zu weit vorm Tor steht und er dann immer gesagt hat, den ersten Ball, den er kriegt, den lupft er über ihn. Das mag so sein.
Ja, ich glaube, das kann man ihm dann als Legendenbildung, das kann man ihm dann, glaube ich, gönnen.
Und ich frage mich nur in der konkreten Situation, weil man hat so viel von Peruzzi ja nicht gesehen in dem Spiel, auch dem geschuldet, dass Juve viel Ballbesitz hatte. Aber gerade in der Situation frage ich mich, warum steht Peruzzi so weit vor dem Tor, weil hast ja schon gesagt, es waren so 24, 25 Meter und es waren ja noch ein paar Verteidiger da. Also wenn Ricken sich dafür entscheidet, aufs Tor zu gehen, wären ja noch 1-2 Verteidiger da gewesen, die hätten eingreifen können.
Ja, wobei, ja, er war schon relativ weit vorne. Ich denke auch, dass wenn er, also er ist ein bisschen nach außen getrieben mit dem Ball, und ich denke schon, wenn er aufs Tor ziehen hätte wollen, dann ist, glaube ich, kreuzt ihn, glaube ich, schon noch ein Verteidiger. Aber ich vermute, dass er genau deshalb dann auch den Abschluss gesucht hat. Butterweich natürlich, butterweich.
Ja klar, deswegen hat er den Abschluss gesucht, aber ich frage mich, was halt Peruzzi macht, also warum
er... Nee, das weiß ich auch nicht.
So relativ weit vorm Tor steht. Weil er hatte ja noch keine Veranlassung, um rauszukommen.
Nö, aber ist an sich, wie ich es erklären kann, der Einwurf für Dortmund, aus dem das Ganze entstanden ist, der war ja wirklich, ich sag jetzt mal, ja, was wird das gewesen sein? 25 Meter vorm eigenen Tor, vom Dortmunder Tor. Und dann gibt es
ja,
einen so Einwurf.
Mit der eigenen Hälfte, ja.
Genau, gibt es einen Einwurf, und dann geht es ja innerhalb von 3 Sekunden eigentlich rasend schnell, dass dann der Steilpass kommt, und ich könnte mir vorstellen, dass der halt noch vorne stand, also dass er einfach auch nicht so schnell geschalten hat, dass jetzt der Angriff tatsächlich kommt und einfach noch zu weit vorne stand. Ist es so, wie ich es mir erkläre. Weil sonst gibt es keinen Grund. Er war ja auch nicht so weit draußen, dass man dann sagt, okay, er hätte versucht, den Ball abzufangen.
Ja. Ja, das kann natürlich sein, ja. Dann war es auch so der erste, also außer die Standards, die Standardsituation, so die erste Aktion von Andi Möller, die so seine Aufstellung gerechtfertigt hat.
Ja.
Weil er sonst auch mit einer ziemlich großen Lustlosigkeit über den Platz getrabt ist, finde ich.
Ein, zwei so Turbo-Dribblings hatte er, wo ich schon gedacht habe, boah, eigentlich, also wenn, ich kann mich jetzt ja an so viel von Andi Möller auch nicht mehr erinnern von früher, aber wenn der öfter so gespielt hat, dann verstehe ich, warum er so erfolgreich war, beziehungsweise bei solchen Vereinen gespielt hat. Weil wenn dann den Turbo mal gezündet hat und auch so geile, enge Ballführung und sah schon elegant aus und wurde dann ein, zweimal auch böse gesenzt. Ja, aber ansonsten.
Ja, also wirklich, aber das hat er, wie gesagt, nur ein, zweimal gemacht, ja.
Substanziell kam da wenig bei rum. Ja, und dann passiert auch nichts mehr viel. Geil fand ich noch, 80. Minute, ein paar BVB-Spieler, die auf der Tribüne waren, gehen dann Richtung Innenraum. Und das war dann ein Legendenkreis um Steffen Freund, klar, Ibrahim Tanko, Wladimir Butt und Christian Timm.
Ja.
Die geile Crew ging dann halt kurz mal runter. Steffen Freund in so einem, geilen braunen Lederjäckchen.
Die wurden schon geschont fürs Weltpokalfinale.
Ja, habt ihr das eigentlich gewonnen?
Wer hat das einmal gewonnen? Das weiß ich auch noch. Da durfte ich früher von der Schule nach Hause, da habe ich meinen Opa abgeholt, weil das ja in Tokio war.
Richtig.
Und irgendwie so morgens um 11 oder so.
Ja, das war immer recht früh. Ja, und dann muss man tatsächlich sagen, trudelt das Spiel eigentlich aus. Es gibt also wirklich keinerlei Aufbäumen von Juve, also wirklich nichts.
Nee, danach war es durch.
Und am Ende, ja, dein Fazit vom Spiel?
Es gab noch den emotionalen Höhepunkt in der 89. Minute. Das machen ja viele Trainer leider nicht mehr, aber Ottmar Hitzfeld hat es damals zumindest noch gemacht und Michael Zorc eingewechselt als ja eigentlichen Kapitän der Mannschaft, der aber in der Saison nicht mehr so wahnsinnig oft gespielt hat, aber halt noch eingewechselt. Das fand ich auch nochmal
schöne Geste,
eine schöne Geste, ja.
Ah, okay, das war mir, also ja, die Einwechslung, klar, aber dass das jetzt das mit Kapitän ist, ist tatsächlich eine sehr schöne Geste, ja. Ja.
Ja, und sonst Fazit. Dortmund, finde ich, hat halt aus dem wenigen, was sie an Chancen hatten, wahnsinnig viel gemacht, ne? Weil arg viel mehr als diese dreimal haben sie auch nicht aufs Tor geschossen.
Ja, also.
Und haben halt alles getroffen, ne?
Sehe ich auch so, und am Ende muss man auch sagen, diese dreimal, die sie aufs Tor geschossen haben, war dann eigentlich immer noch einmal mehr als Juve.
Ja.
Und von daher, verdient ist immer so ein schweres Wort, aber man sagt ja immer gerne, und das würde ich jetzt auch machen, es war zumindest nicht unverdient. Und ja, Juve war zu kurz, so drückend, wie sie hätten sein müssen. Und ausgerechnet genau in dieser Druckphase, wo sie wirklich mal auch zwingender waren, da kommt dann eben das 3-1 direkt, oder ja, fast direkt nach dem Anschlusstreffer. Und am Ende, ja, hat Juve viel mehr Ballbesitz, aber halt total ungefährlich. Wie Dortmund eigentlich auch, muss man sagen. Aber am Ende, wie du sagst, die Sachen, die sie hatten, die haben sie halt gemacht und Juve halt nicht.
Ich fand im Nachhinein betrachtet, also damals natürlich noch nicht so tief drin und das verstanden, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, dafür, dass Juve so Anfang, Mitte der 90er so ein Überteam war und auch relativ häufig im Champions League-Finale, das ja vorher die Champions League auch gewonnen, im UEFA Cup über die Jahre davor immer im Finale und den auch geholt, glaube ein oder zweimal, fand ich das schon sehr, sehr dünne, was die gespielt haben.
Das ist richtig, ja. Ab und zu hast du gesehen, dass da spielerisch auf jeden Fall einiges schlummert, aber ja, wie sagt man, die PS auf die Straße haben sie nicht gebracht.
Ja, haben sie nicht geschafft, ja.
Ja, unsere Sektion wäre Fahrradkette. Welcher Moment hätte denn alles ändern können? Was wäre, wenn?
Ich hätte zunächst mal, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, die Chance von Vieri ganz am Anfang. Wenn er den natürlich macht, dann steht es 1-0. für Juve. Und ich glaube, das ist auch so das, was die sich ausgerechnet hatten. Dann hätten die mit ihrem Ballbesitz und so so anders spielen können. Ich habe dann noch vor dem 2-0 die Ecke. Auch mal wieder unser Freund Porini. Ich hatte schon das Gefühl, wenn er gewollt hätte, hätte er das noch klären können, zumindest zum Einwurf. Also er deutet so kurz an, hinzugehen zum Ball und den noch wegzuschlagen und denkt sich dann so, ah nee, und zieht dann wieder zurück. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Wenn er den natürlich weghaut und die Ecke nicht kommt, geht's vielleicht mit 1-0 in die Halbzeit. Und dann naja, habe ich noch... Er
muss der Rechtsverteidiger spielen, da würde ich auch, hätte ich auch keinen Bock. Also da würde ich auch sagen, nö, Trainer, schau mal. Das kann schön der Innenverteidiger machen hier.
Und dann habe ich noch die Chance von Zidane an Pfosten. Wenn der natürlich reingeht, dann geht's mit 2-1 in die Halbzeit. Das hätte das Spiel auch nochmal ändern können. Aber arg viel mehr habe ich eigentlich nicht.
Ja, also die Zidane-Chance, klar, ist ja, man muss, glaube ich, bei dem Spiel in der Kategorie muss man jetzt, eigentlich auf die Torchancen gehen. Ich habe, weil sonst nicht viel passiert ist, ich habe mir aber eher so allgemein gedacht, also wenn Ricken dieses 3-1 nicht so unmittelbar nach dem Anschlusstreffer macht, dann glaube ich, also wenn der Anschlusstreffer bzw. dieser Eintore-Vorsprung, wenn der länger Bestand hat, dann denke ich, ist es eher eine Frage der Zeit, bis das 2-2 fällt. Wie es dann ausgeht, keine Ahnung, aber ich fand Juve in der Phase wirklich das einzige Mal in diesem Spiel wirklich zwingend und sehr, sehr drückend und machen dann das Tor. Und wenn sie den Eintorrückstand, wenn sie den dann mal 10 Minuten, Viertelstunde halten und so weitermachen, dann machen sie auch das zweite, glaube ich. Und dann weiß ich nicht, wie Dortmund reagiert.
Ich glaube, dann gewinnt Juve das Spiel.
Ich denke es eher auch, Stichwort Momentum und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das ist dann wirklich ganz viel Kaffeesatz. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Ricken das Ding nicht macht, dann macht Juve auf jeden Fall das 2-2. Und dann hätte ich's ab da gerne gesehen, also wie es dann weiterläuft. Was ist denn so, Stichwort Reality-Check, wenn wir aus heutiger Sicht mal auf das Spiel drauf gucken, was... Oder lass uns mal die Awards erst vergeben vielleicht.
Okay.
Wer ist denn für dich der Spieler des Spiels?
Ja, Spieler des Spiels ist für mich Kalle Riedle. Einfach, weil er die beiden Tore macht. Ich habe noch über Andi Möller nachgedacht, weil der nun mal auch 2 Assists macht und vor dem 1-0 ja auch die Ecke schlägt. Aber ich fand das insgesamt... wie er hauptsächlich lustlos über den Platz getrabt ist, habe ich mich dann gegen ihn entschieden. Und Kalle Riedle, denke ich, muss man in dem Spiel ganz oben auf dem Zettel haben.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil mir es fast zu einfach gewesen wäre. Ich fand ihn eigentlich dafür auch über das gesamte Spiel nicht gut genug. Am Ende... Ich habe Paul Lambert genommen, weil ich fand, dass er einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte, dass eben diese gefürchtete Zentrale, die Franzosenzentrale mit Zidane und Deschamps, dass die nicht funktioniert hat. Und gerade, also er hatte Zidane so quasi in Manndeckung. Und ohne das jetzt taktisch ganz genau bewerten zu können, würde ich sagen, dass das einfach einen sehr großen Anteil hatte, dass diese Juve-Offensive überhaupt nicht in Gang kam und gerade auch Zidane überhaupt nicht in Gang kam, dass Lambert da einen entscheidenden Anteil daran hatte. Deswegen habe ich ihn genommen und Sammer fand ich auch stark. Und ich habe mich eben so damit, habe ich es mir schön geredet, das Spiel des Spiels ist für mich Lambert, aber der Matchwinner ist Kalle Riedle.
Ja, also der Spieler, der Grund dafür, dass die Juve-Offensive nicht in Gang kam, war natürlich Martin Kreh.
Viele Grüße an Martin Kreh auch an der Stelle. Es war nicht despektierlich gemeint. Es ist ein treuer Hörer des Podcasts, ich weiß es. Wer oder was ist denn am besten gealtert?
Ja, ich habe, also bei der Frage war ja klar, da muss man in den Kader von Juve gucken, zu den Italienern. Ganz, ganz klar. Und ich habe mich dann für Angelo Peruzzi entschieden. Der sieht immer noch genauso aus wie heute, nur einen kleinen Ticken mopsiger im Gesicht. Aber sonst könnte der, wenn der heute, wenn er 5 Kilo abnehmen würde, dann würde dem wahrscheinlich das Trikot auch von 97 noch passen und du könntest den genauso ins Tor stellen und es wäre wie 97.
Ja, vor allem Stichwort ein bisschen mopsiger. Es ist ja jetzt nicht so, dass der auch 97 zu dem einen oder anderen Schokoriegel mal Nein gesagt hätte. Also, es ist jetzt
der hat halt Danone als Sponsor ernst genommen.
Genau, der hatte die Handelbank zu Hause auch wirklich nur zum Schlafen.
Ja.
Ja, ich habe wieder keinen Spieler genommen, sondern ich habe das Olympiastadion genommen. Weil ich sagen muss.
Auch nicht schlecht.
Weil ich sagen muss, so. Es ist ja heute immer noch einfach, das ist wirklich ein Schmuckkästchen, muss man wirklich sagen. Und klar, ich bin natürlich da geframed im gewissen Sinn von Erinnerungen und so, aber ich glaube schon, dass es allgemein als schönes Stadion anerkannt war und auch heute noch ist, so als einfach mal was anderes auch gewesen, kein so 0815-Ding. Und ich fand, dass es auch ein Stadion ist, das in eine Kategorie gehört, wo gar nicht so viele Stadien drin sind und heute eben noch weniger als damals. Nämlich Stadien, die man anhand der Fernsehübertragung sofort erkennt. Also weißt du, die Hauptkamera auf Höhe Mittellinie und du erkennst Stadien sofort. Das sind nicht so viele und ich finde aber, das Olympiastadion gehört dazu.
Ja.
Westfalenstadion übrigens auch.
Und besonders schön war im Olympiastadion, wenn man so früher an die alten RAN-Übertragungen und so denkt, immer die DFB-Pokalspiele Ende Januar, wenn es da wirklich bockekalt genau, gewesen sein
wo
muss.
Du einfach, du siehst, wie es zieht.
Ja, wo du wirklich einfach siehst, okay, zum Glück bin ich jetzt nicht da, sondern gucke das hier.
Ja, und damals wurde halt auch bei Schnee auch wirklich noch permanent gespielt. Also.
Ja. Und du hast halt den Leuten auch angesehen, dass es halt einfach nur schweinekalt war.
Wer ist denn am schlechtesten gealtert? Wer oder was?
Ja, auch da bin ich bei Juve. Angelo Di Livio.
Oh, den muss ich mal angucken. Alter, der ist mir so auf den Sack gegangen in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn.
Da gibt es so ein Foto von einem, ich nehme mal an, Traditionsspiel. So wie es zumindest
Gott, ja. Nummer 7?
Das ist schon übel.
Da ist ja von den wunderschönen Haaren von damals ja gar nichts mehr da.
Es geht so ein bisschen so in die Richtung Jordan Lechkov.
Ja. Nur ohne das Zipfelchen da vorne dran. Ja, da sieht er wirklich sehr, sehr alt aus. Oh je, Mine. Weißt du, wenn du dann die anderen Bilder so anguckst, Juve-Blütezeit, und du denkst so, um Gottes Willen, dem willst du halt nachts überhaupt nicht begegnen. Ja. Und zwar auch tagsüber eigentlich nicht.
Nee.
Boah. Der hat aber so ein Typ Ultra eigentlich. Also die Fackel hat schon in der Hand.
Ja, ich nehme an, danach auch gleich hochgewechselt auf die Tribüne nach der Karriere.
Ja, von der Tribüne auf den Platz und dann wieder zurück.
Ja.
Also für mich am schlechtesten gealtert ist Ottmar Hitzfelds Trenchcoat. Ich muss sagen, ich fand den damals schon eigentlich immer wieder, eigentlich schon ganz cool, so. Es hatte irgendwie so, bei ihm hatte das sowas Erhabenes, sowas Intellektuelles irgendwie, weißt du, das hatte nicht jeder, das war was Besonderes. Aber wenn man es jetzt so aus heutiger Sicht anguckt, ist ja schrecklich. Also es ist viel zu groß, viel zu unförmig und einfach nein. Also es ist nicht schön.
Also wenn er noch einen Hut auf hätte, würde er aussehen wie Inspektor Richtig. Gadget.
Und er hatte doch dann eine Zeit lang, hatte doch immer so, was war das? Daniel Hechter hatte doch so einen Sponsorenvertrag.
Ja.
Und ich habe die Marke davor und danach nie wieder gehört, nur von Ottmar Hitzfeld. War das vielleicht wie nennt man das, wenn man die Buchstaben einfach umstellt, dass es ein anderes Wort gibt?
Ein Anagramm?
Ja, genau. Vielleicht ist Daniel Hechter ein Anagramm von Ottmar Hitzfeld. Kann das sein? dass er seine eigene Marke
hat. Ich habe ein Jackett von Daniel Hechter.
Was tatsächlich.
Ein Jackett von Daniel Hechter.
Ist es beige und zu groß?
Nee, blau.
Ah, okay.
Blau und bei meinem Bauchumfang gibt es nicht zu groß.
Also nicht aus der 97er Ottmar-Linie.
Nee, nicht aus der Ottmar-Edition. Aber wenn du den, wenn du den Trenchcoat
so, so am Kragen auch so ein Taxofit aufnehmen.
Ehrmann.
Okay, aber du hast die glatte Variante.
Die glatte Variante. Aber wenn du Ottmars Trenchcoat heute so auf seiner Kniehöhe kürzen würdest, dann wäre er ja wieder sehr modern, auch von der Farbe her. Nicht so weit weg.
Ja, aber es müsste halt auch 4 Nummern kleiner für ihn. Das war echt, also ganz ehrlich, so wie in so einem schlechten Film, wenn jemand in den Supermarkt geht und klaut. Dann hat er so eine Jacke an oder so einen Mantel, weil da alles drunter passt. Der hätte den Kühlschrank da drunter klauen können. Und dann hätten sie an der Kasse gefragt, Entschuldigung, haben Sie was geklaut? Nein, das ist mein Trenchcode. Ach so, Herr Hitzfeld, gerne, laufen Sie doch durch.
Ich weiß ja nicht, wie es dann als er bei euch war, wie das da gehandhabt hat, aber bei uns hat er auch auf den Meisterfeiern und hier mal nach dem Champions League Sieg auch immer Zigarre geraucht und hatte ja, so freilich. Eine komische Pickel, so eine Pickelhaube auf.
Ja, die Preußenkappe da.
Und die hat er wahrscheinlich alle im Trenchcoat schon dabei. Für ist sicher. Ne, wenn es dann,
ich glaub, kann das er hat gleich. Er bei uns nicht mehr gemacht, weil er da bei dem Verein mit Klasse war.
Hat halt keinen Spaß mehr bei euch. Aber er hatte das alles im Trenchcoat, um gleich in den Feiermodus umschalten zu können.
Ja, ach so, du meinst, er hat dann einfach aufgerissen.
So platzt dann.
Ja. Schnellficker-Trenchcoat.
hat eine Pulle Shampoos da drin gehabt, halt ein paar Zigarren und die Pickelhaube. Und
dann kam in die Kabine und hat so aufgemacht wie so ein Sonnenbrillenverkäufer am Strand. So, waff, Leute, bedient euch. Nee. Hier, komm, Minibar, Hitzfeld ist eröffnet.
Wie in der Sesamstraße, möchtest du ein A kaufen?
Wenn man aus heutiger Sicht auf dieses Spiel schaut, was ist da bemerkenswert für dich?
Ich finde es bemerkenswert, dass das Spiel nicht ausverkauft war. Auch deutlich
das habe ich gar nicht gesehen.
Ausverkauft war.
Echt?
Ja, man hat, also es waren glaube ich 58.000 war offizielle Zuschauerzahl. Da müsste in meinen Augen ins Olympiastadion mehr reingegangen sein.
Ja, ich denke.
Weiß jetzt nicht, wie das damals mit internationalen Beschränkungen war, aber man hat es auch gesehen, die Sitzreihen unten, also und auch fast, zumindest was du von der Kameraführung gesehen hast, fast komplett rum, so die ersten 3-4 Sitzreihen unten, da war relativ viel frei. Fast
komplett. Da habe ich tatsächlich gar nicht drauf geachtet, ja.
Und das finde ich für ein Champions-League-Finale, wo ja auch viel und sicherlich auch damals schon viel über Sponsorenkarten weggeht, finde ich das schon bemerkenswert, tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es sind ja beides Mannschaften, die... Juve hat es, glaube ich, auch noch nicht gewonnen davor. Nee, doch, stimmt.
Doch ein Jahr vorher.
Davor, ja, okay. Aber, nee, für...
Ja, aber selbst wenn es noch Karten gegeben hätte, ich meine, da war eine deutsche Mannschaft in Deutschland.
Ja.
Da hätte man sich ja neutral noch Karten besorgt, also es ist jetzt... Weil ich weiß nicht, woran es lag, dass nicht ausverkauft war. Das fand ich bemerkenswert. Dann war es mal wieder ein Spiel in der Vor-Ultra-Zeit, weil wieder so kreative Fangesänge wie Finale, oho.
Das fand ich Stadion. Auch geil. Das war relativ am Anfang irgendwann, wo ich mir denke, okay, ja. Ihr wisst, dass ihr schon im Finale seid.
Das war kurz nach Anpfiff.
Ja, Finale, oh. Okay, ja. Ihr seid
das
schon da.
Das fand ich sensationell.
Berlin, ja, wir fahren nach Berlin gefehlt. Das,
ja. Dann fand ich's richtig geil, dass Marcello Lippi sich auch relativ am Anfang erstmal eine Zigarre angezündet hat auf der Trainerbank während des Spiels.
Okay, krass, habe ich auch nicht gesehen. Das muss ich nochmal angucken, fast.
Ja, auch relativ am Anfang, so mit die erste Einblendung, wo es auf die Juve-Bank geht, sitzt er da und raucht so eine Zigarre.
Nein.
Ja, finde ich sensationell.
Was? Okay, das muss ich nochmal schauen.
So dass so Werner Lorenz-Style da mal Zigaretten geraucht worden, als klar, aber er pafft halt einfach eine Zigarre da weg. Finde ich auch gut. Und es ist bemerkenswert, aus heutiger Sicht, also in den letzten 2-3 Jahren vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber ich finde schon noch, dass Italien damals so als das moderne Fußballland galt, wo alle hin wollten.
Ja.
Also nicht England oder nicht Spanien, sondern alle wollten nach Italien.
Da tatsächlich, glaube ich, im Austrudeln war, das hat ja so mit der WM 90, das war ja so, da hat es ja so angefangen und dann 91, 92, 93 waren ja dann so, glaube ich, die Höhepunkte.
Ja, es war so der letzte Rest, das stimmt. Aber ich meine, wenn man guckt, bei Juve gespielt halt Zidane, Deschamps, Vieri,
ja.
Boxic, Jugovic, die auch mit Roter Stern Belgrad die Champions League gewonnen haben.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Zum Punkt Werbung ist mir noch aufgefallen, wenn man sich die Bandenwerbung anschaut, finde ich es großartig. Es war so, es sah aus wie mein erstes Tippkickfeld. So außenrum. So richtig schöne Oldschool-Werbung, weißt du, einfach nur eine lange Bande, eine Hintergrundfarbe und in der anderen Farbe der Schriftzug drauf.
Ja, und kontinental.
Jetzt pass auf, warte mal. Du erkennst an der Farbkombination, erkennst du im Normalfall die Firma. Oder hast du damals erkannt? Genau. Gelber, kontinental, sag mal die Farbkombi.
Ja, aber so gelb, orange, schwarz. Also gelb der Hintergrund, so ein bisschen ins Orange gehende und schwarz, die Schrift war ja kontinental.
Genau. Was war ein roter Hintergrund mit gelber Schrift?
Ein roter Hintergrund mit gelber Schrift?
Ja.
Keine Ahnung.
McDonald's.
Ah ja, richtig, McDonald's, klar.
Weißer Hintergrund mit roter Schrift? Okay, das ist sehr schwer. Ich glaube, es ist, wenn man es sieht, denkt man sich...
Weißer Hintergrund mit roter Schrift, das war das nicht irgendein Fernsehhersteller, Sharp oder so?
Ja, fast Canon.
Canon, ja.
Und dann gab es noch Philips, also es waren einfach auch so geile Marken. Canon, Philips, Continental, McDonald's, großartig. Ja, das ist mir noch aufgefallen und ja... So aus taktischer oder fußballerischer Sicht noch vielleicht kurz, bevor wir dann wieder mehr zum Allgemeinen gehen. Also so Pressing oder gar Gegenpressing, liebe Grüße an unseren Podcast, ist halt überhaupt kein Thema. Also nach Ballverlust ist eigentlich so, bleibt man halt mal stehen, auch wenn es wirklich eine ganz offensichtliche Chance gibt, dass man den Ball jetzt wieder zurückerobern kann, weil der Gegner den Ball irgendwie verstolpert hat, keine Ahnung. Es ist überhaupt kein Thema. Also wirklich, teilweise schon fast hat man das Gefühl, auf Anweisung geht da bloß nicht wieder drauf. Das hat mich aus heutiger Sicht echt verwundert, das tatsächlich. Und
aber war das bei Hitzfeld später anders?
Nee, gar nicht. Nee. Das geht jetzt eher so auf die Zeit, glaube ich. Weil es haben beide nicht gemacht. Also es geht eher so auf die fußballerische Zeit.
Ich hab mich gerade gefragt, ob Hitzfeld das so am Ende bei euch hat spielen lassen oder so.
Wir haben mit Hitzfeld schon anders gespielt, wie Hitzfeld sagen würde, nämlich nicht Pressing, sondern Forechecking, hat Hitzfeld immer gesagt.
Das ist auch ein geiles Wort.
Ist ein geiles Wort, Forechecking.
Ja.
Und das... ja, das hat Hitzfeld das Wort geprägt eigentlich auch bei uns. Forechecking. Das hat er bei uns gespielt, aber er konnte es natürlich auch, weil in der, also ich weiß jetzt nicht, wie er mit euch in der Liga gespielt hat, aber bei uns in der Liga, klar, spielt es natürlich anders und da gegen schwächere Gegner musstest du das halt auch vielleicht eher machen.
Wenn du auch so pressing-resistente Aufbauspieler hast, wie Carsten Linke zum Beispiel, kannst du das ja auch spielen.
Du meinst Thomas Linke?
Thomas Linke.
Nicht weniger gut, auf jeden Fall, ja. Klar, Thomas Linke oder was war da noch für Konsorten hinten drin? Sammy Kufur. Katze. Ja, ansonsten habe ich das erste Mal bewusst über ein ganzes Spiel auch oder überhaupt über einen längeren Zeitraum eher Riedle mal in Aktion gesehen. Du hast vorhin schon gesagt, er ist tatsächlich 1,79 groß. War ja aber Zeit seiner Karriere als wirklich Kopfballungeheuer verschrien. Ich finde, in dem Spiel weiß man auch warum. Weil er hatte eigentlich nicht viele Aktionen, aber die er hatte, waren immer irgendwie oberhalb des Bauchnabels involviert.
Ja, waren alle in der Luft eigentlich, ja.
Und ja, da frage ich mich dann schon, ob er am Boden wirklich so schwach war, weil sonst hätte er es ja wirklich zu einer Weltkarriere bringen müssen. Wobei ich glaube, er wird auch immer ein bisschen vergessen oder unterschätzt, weil er war bei Lazio, er war bei Liverpool. Also es ist, er hatte schon, glaube ich, eine echt geile Karriere auch.
Er war bei Bremen in der Zeit, wo die Anfang der
90er... Also das fällt dann aber schon eher ab.
Ja, das war Anfang der 90er, wo die auch permanent die Meisterschaft gespielt haben. Ne? Also das war schon so unter Rehagels großer Zeit bei Bremen. Ja. Das war auch schon nicht so schlecht.
Ja, ansonsten, ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, zum Thema, wie das Juve oder die Juve, vier Juve-Spieler sind auf Platz 2 der Torschützenliste in der Champions-League-Saison gelandet. Das hört sich jetzt mal krass an. Dazu muss man aber sagen, dass die jeweils nur 4 Tore hatten. Weil der Torschützenkönig der Champions-League-Saison war Milinko Pantic von Atletico, der mit sage und schreibe 5 Treffern Torschützenkönig geworden ist, was in der Geschichte der Champions-League nie weniger war. Muss ich mir vorstellen. 5 Tore reichen zum Torschützenkönig. Und,
gut, das reicht heute nicht mal, wenn Messi und Ronaldo in Form sind, nach 2 Spieltagen nicht mehr zum Torschützen kommen. Ja,
genau, jetzt pass auf, also Pantic hat die 5 Treffer, also Atletico ist im Viertelfinale rausgeflogen und da hatte er seine 5 Treffer und das hat gereicht zum Torschützenkönig werden. Also ist auch schon krass. Und genau, ich habe dir mal zum Vergleich die Anzahl der Tore rausgeschrieben, die, mit denen man Torschützenkönig geworden ist in den letzten 10 Saisons. Ich lese einfach nur die Zahlen vor. 12, 15, 12, 16, 10, 17, 12, 14, 12, 8. Das sind die letzten 10 Jahre. Und Pantic ist mit 5 geworden.
Ja, und da fragt man sich bei 8 schon. Der auch.
Was man aber natürlich sagen muss, sie hatten damals auch weniger Spiele. Weil ja, es waren schon. Ja nur...
Du bist ja gleich ins Viertelfinale.
Genau, und es waren nur 16 Mannschaften. Und was auch geil ist, was da ja für Teams dabei waren. Also das war ja wirklich noch richtig durchgemischt. Ich meine, wir haben ja schon öfter mal diskutiert, wie es wäre, wenn jetzt wieder so ein Landesmeisterpokal wird. Das war es ja hier nicht mehr. Aber trotzdem hast du in der Dortmund-Gruppe hast du Atletico, Dortmund, Lodz aus Polen, Bukarest, Rumänien und in der Turin-Gruppe hast du noch Manchester, du hast Fenerbahce und du hast Rapid Wien. Dann waren noch Ajax, Rosenborg, Auxerre.
Genau.
Das sind irgendwie schon 10, 12 verschiedene
Porto hattest du noch im Viertelfinale.
Genau, und das sind alles schon verschiedene Länder. Also du hast dann wirklich noch so Perlen wie Norwegen, Österreich, Türkei, Polen, Rumänien, Portugal.
Rumänien.
Und das gibt's ja heute gar nicht mehr.
Nee.
Ja, und ansonsten...
Du hattest ja allein auch schon nur einen englischen Verein.
Ja, gut, das war ja damals auch nochmal ein bisschen anders mit der Setzliste da. Ich denke, dass da tatsächlich direkt wahrscheinlich auch nur der Sieger qualifiziert war. Bei 16 Mannschaften wird das sonst ein bisschen schwierig. Vielleicht mussten die anderen durch die Quali-Runde und haben es nicht gepackt oder so. Ich glaube, da waren die K.O.-Runden vor der Gruppenphase auch noch vergleichsweise hart, weil halt einfach viele gute Clubs dabei waren. Schätze ich jetzt mal.
Ja, das kann sein.
Und das Wichtigste, was mir noch aufgefallen ist aus heutiger Sicht, Alan Boxic sieht aus wie Nils Petersen.
Okay.
Also ich versuche mal da so ein Vergleichsbild zu machen. Also links Boxic, rechts Petersen oder andersrum. Das muss dann jeder selber entscheiden.
Um das von eben nochmal rund zu machen. Du hattest eine Gruppe, die würde es so heute nie wieder geben in einer Champions League. Du hattest die Gruppe, wo Auxerre und Ajax dann weitergekommen sind, wurde aufgefüllt mit den Grasshoppers aus Zürich und den Glasgow Rangers.
Nee, die wird es tatsächlich nicht mehr so geben heute. Vielleicht im, keine Ahnung, wie heißt der Wettbewerb, der dann unterhalb der Europa League eingeführt werden soll?
Ich habe noch keinen Namen gelesen. Und du hattest in der Gruppe mit Porto, wo Porto und Rosenborg weitergekommen sind und der AC Mailand rausgeflogen ist, hattest du noch den IFK Göteborg.
Oh, geil. Geil, geil, geil.
Und die Quali ist, war anscheinend tatsächlich so, dass nur der Sieg, nur die Siegernation zwei Mannschaften stellen durfte. Weil du hast in der letzten Quali-Runde hattest du Maccabi Tel Aviv gegen Fenerbahce, Glasgow gegen Vladikavkaz aus Russland, Panathinaikos gegen Rosenborg, Göteborg gegen Ferencváros Budapest, Lodz gegen Brøndby, die Grasshoppers gegen Slavia Prag, Brügge gegen Steaua Bukarest und Rapid Wien gegen Dynamo Kiew. Also war in der Saison tatsächlich nur der Meister offensichtlich zugelassen.
Aber dann war es ja tatsächlich noch so eine Art Landesmeisterpokal.
Ja, weil du das einzige Land von den großen Nationen, wo zwei dabei waren, war halt Italien. Dazu Juve und ein AC Mailand. Und wahrscheinlich, weil Juve im Jahr vorher den Pott geholt hat, waren die dabei. Und Mailand ist wahrscheinlich Meister geworden im Jahr vorher.
Das ist anzunehmen, ja. Ja, ansonsten die Nachwirkungen, die goldene Generation des BVB geht zu Ende, die den FC Bayern so erfolgreich herausgefordert hat und hat sich quasi so, ich sag mal, auf der biologischen Zielgeraden haben sie sich nochmal gekrönt. Nach zwei Meisterschaften in Folge haben sie als erste deutsche Mannschaft dann damit den Champions-League-Sieg geholt. Später kommt natürlich dann raus, dass der Erfolg vielleicht so ein bisschen auch auf Pump war.
Ja, teuer erkauft.
Rächt sich dann. Vielleicht kannst du die 15 Jahre, die dann folgen, ganz kurz zusammenfassen in Schlaglichtern.
Ja, also man hat dann, wie er später rauskam, 2003, 2004, 2005, so in der Zeit, war alles drauf ausgelegt, jedes Jahr in der Champions League auch weit zu kommen. Nicht nur in die Champions League, sondern auch deutlich die Gruppenphase zu überstehen. Das hat dann nicht immer hingehauen. Teilweise auch hanebüchen am letzten Spieltag in Cottbus verspielt oder dann in den Quali-Runden vorher Champions League-Teilnahme, UEFA-Cup-Teilnahme verspielt und dann ist das ganze Konstrukt irgendwann zusammengebrochen. Und dann Watzke und Raubal Scherben aufgekehrt mit grandiosen Trainern wie Bert van Marwijk, Jürgen Röber und Thomas Doll.
Oh, da ist wirklich das sind Ohrenschmeichler. Ja, Jürgen Röber.
Jürgen Röber, ja, den würde man dann.
War nicht auch verdrängen. Bernd Kraus bei euch?
Bernd Kraus, ja.
Nachdem er, wo das kam er zurück? Von Teneriffa?
Ja, von Teneriffa und CD ich glaube, Saragossa war er noch.
Ah, stimmt. Ah, nee, Teneriffa war Jupp. Oder war Bernd Kraus da auch?
Bernd Kraus war, glaube ich, auch bei Mallorca oder Teneriffa. Ah, geil. Ja, und dann, da hat man viel mitgemacht und dann kam Kloppo der Große, hat es wieder in Spur gebracht.
Amen. Ja, und Juve zieht in der nächsten Saison dann zum dritten Mal in Folge ins Champions-League-Finale ein, verliert aber wieder, diesmal gegen Real Madrid. Schwacher Trost, Zidane wird Weltfußballer. Hat sich in dem Spiel zumindest auch nicht angedeutet. Ja. Insofern haben da, glaube ich, beide Clubs auch so ein bisschen parallele Verläufe gehabt in den 90er Jahren. So, ja, was die erfolgreichen Saisons angeht.
Bei Juve ja dann auch die Truppe so nach und nach so ein bisschen auseinandergebrochen. Ne? Vieri ist dann weg. Ich glaube sogar nach der Saison schon oder ein Jahr später. Peruzzi ist dann weg. Zidane ist dann weg. Also die Truppe auch so
nach und nach. Porini hat den Laden zusammengehalten.
Der war der Einzige. Das war so ein bisschen wie Jens Ramme bei Dynamo Dresden. Er war danach ohne jede Chance auf einen Einsatz. Weil alle die Niederlage an ihm festgemacht haben. Komplett random aus der Luft gegriffen.
Wobei Porini nicht.
Nee.
Porini nicht. So, am Schluss noch. Was wurde aus? Wen hast du von Juve rausgesucht?
Bin bei Angelo Peruzzi geblieben. hat mich interessiert.
Ich übrigens auch, kann ich schon mal auflösen.
Dann können wir mal abgleichen, ob das Gleiche aus ihm geworden ist.
Ob es das Gleiche macht.
Also er ist ja dann 2007 hat er Karriere beendet bei Lazio, wo er dann lange gespielt hat noch. Was ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass der als Ersatztorwart 2006 Weltmeister geworden ist. Hätte ich,
okay, nee, hab
nicht
ich auch überhaupt
mehr
nicht
auf dem Schirm gehabt. Und ganz viele Spieler aus dem italienischen Kader sagen, dass er so einer der wichtigen Bausteine war, weil er wohl so eine übelst gute Stimmung verbreitet hat.
Ja gut, wie alt wird er gewesen jetzt? Warte mal, er war im Champions League-Finale war er schon 27. Das heißt 97 und was? 2006.
Ja, war knapp 10 Jahre drauf, ne?
Ja. Klar, so als Teddy.
Ja. Und dann war er Co-Trainer und Techniktrainer bei der U21 von Italien. Co-Trainer bei Sampdoria Genua. Und seit 2016.
Techniktrainer ist auch eine Frechheit, oder?
Ja, das ist eine absolute Frechheit. Torwarttrainer hätte ich verstanden. Techniktrainer weiß ich jetzt nicht. Gut. Und seit 2016 ist er Teamkoordinator bei Lazio Rom.
Das habe ich auch recherchiert. Wer ist denn Trainer bei Lazio Rom gerade?
Simone Inzaghi müsste das sein, ne?
Das ist noch relativ einfach, aber und es hat mich wirklich nochmal extrem gefreut. Wer ist denn Sportdirektor von Lazio
Rom? Ja, das weiß ich auch. Iglitare.
Iglitare. Der alte Lauterer Betzenberg-Held.
Und das habe ich schon ein paar Mal gelesen und jetzt auch wieder, als ich geguckt habe, was Peruzzi mal schon ein paar Mal gelesen und ich vergesse das aber
mir
immer wieder.
Ist auch bekannt vor, ja.
Und ich freue mich aber jedes Mal, wenn ich das lese.
Und er ist schon, ich glaube, relativ lang dort. Das heißt, er macht wohl auch gar keinen so schlechten Job.
Ja, der müsste schon 4-5 Jahre oder so jetzt da sein.
Eher länger sogar. Aber ja, Iglitare, großartig. Wen hast du dir von Dortmund gesucht?
Stefan Choupo-Issard. Aber nur.
Das weiß ich sogar, was der macht.
Ja, was macht er denn?
Der ist, wenn er das noch ist, ist er, ich glaube sogar Chef-Scout von eBay, von den Young Boys Bern.
Genau, mittlerweile ist er Chef-Scout. Angefangen hat er als Stürmertrainer, was er auch bei der Nationalmannschaft mal eine Zeit lang war, bei Schweizer. Und jetzt ist er aufgestiegen zum Chef-Scout, ist er auch noch. Und er ist aktueller Schneefußball-Weltmeister geworden mit der Schweiz.
Ist das was von Stefan Raab?
Dachte ich auch, nein. Das hat Lutz Pfannenstiel gegründet, um auf den Klimawandel hinzudeuten. Und die Schweiz ist jetzt zum dritten Mal da Weltmeister geworden in einem Team, da kann man auch verstehen, warum, unter anderem mit den Degenbrüdern und mit Hakan Yakin.
Benny Hugel?
Nee, Benny Hugel nicht. Und Schapi hat das entscheidende Tor zum 6:5 im Finale gemacht gegen Global United. Das ist die Truppe von Lutz Pfannenstiel, unter anderem mit Mladen Petric. Und Dritter geworden ist Deutschland mit im Tor Tim Wiese.
Stark. Ich habe nur, war Brasilien auch dabei? Kann das sein? Oder weil ich meine, dass Ailton da dabei war. Vielleicht war da auch ein Global-Team.
Das kann sein. Ich denke aber mal eher, der war im Global-Team dann.
Ich meine, dass Ailton auch dabei war. Ja, ich habe mir Paulo Sousa rausgesucht. Weißt du, was er macht?
Der hat auf jeden Fall eine ganz gute Trainerkarriere, oder das heißt ganz gut, zumindest bei relativ bekannten Vereinen eine Trainerkarriere, und der war zumindest mal zuletzt oder ist vielleicht noch in Florenz Trainer.
Das weiß ich nicht, aber aktuell ist er bei Girondins Bordeaux Trainer, was mir auch völlig an mir vorbeiging.
Ich weiß, der war in England, meine ich.
Norwich. Ah nee, es war Lambert, war ja in Norwich.
Ja, ich glaube, Sousa war auch irgendwo in England. Und war dann in Florenz auf jeden Fall auch.
Florenz, ja, möglich. Das weiß ich nicht mehr genau. Ja, jedenfalls ist er aktuell bei Girondins Bordeaux Trainer. Gut, in dem Fall können wir, glaube ich, das Buch Champions League Final 97 zuklappen. Möchtest du noch ein paar letzte salbungsvolle Worte sprechen?
Nee, ich glaube, es ist alles gesagt. Sollst du noch nicht ausreizen.
Willst du noch mal zum Abschluss? Komm, zum Abschluss machen wir noch mal das 3-1.
Ich will noch mal lupfen.
Ja. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Und Lars Ricken kommt. Ricken! Lupfen jetzt! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Dieser Klasse.